Danke Silas, danke die Ranger. Bei so einem Willkommen kriegt man gerade Herzklopfen, gell? Ist gut. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, auch am ersten Advent, zum dritten Live-Gottesdienst. Und wir sind am Thema Nummer 3 angekommen, was ist der Sinn des Lebens? Und ich freue mich, dass ihr da seid und dass ich auch da bin, gell? Sonst wäre es komisch. Wir haben die letzten beiden Sonntage uns beschäftigt mit dem Thema, wie können wir glücklich werden, und ein spannender Lebensbericht von Marvin gehört. Letzten Sonntag, warum lässt Gott es zu? Predigt vom Pastor Tommy mit einem spannenden und bewegenden Lebensbericht von der Sandra. Und heute Nummer 3, was ist der Sinn des Lebens? Und ich denke, die Frage, die stellt sich jeder früher oder später. Das ist die zentrale Frage der Menschheit. Für was bin ich da? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin, wenn das Leben vorbei ist? Und was soll ich in der Zeit hier auf der Erde, meiner kurzen Zeit des Lebens, tun? Okay, ich bin hier zu langsam. Das waren die letzten 2 Sonntage. Das ist heute. Klick. Sollte schon, wenn man eine Präsentation hat, das auch richtig machen, gell? Und hier die 3 Fragen: Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und was mache ich denn hier jetzt so auf der Erde? Dabei stellen wir fest, dass es gar nicht so einfach ist, da Antworten zu finden. Und natürlich, das Schöne ist, wir leben in einer Zeit und auch in einer Gesellschaft, wo wir frei sind, auch diese Antworten zu suchen. Und das Spannende wäre jetzt mal ein Interview zu machen, durch die Reihe zu gehen und zu sagen, was ist für dich der Sinn des Lebens? Vielleicht auch mal durch die Stadt zu gehen. Ich bin ja manchmal auch in der Stadt unterwegs und ich finde es immer ganz spannend, Menschen zu beobachten. Aber vielleicht mal zu fragen, was ist deine Antwort auf diese Frage? Was ist der Sinn des Lebens? Spannende Frage. Vielleicht sagen manche, ich bin hier, um das Beste draus zu machen. Was soll's? Und wir merken, dass wir in einer Zeit leben, in unserer Gesellschaft, wo viele die Frage, was ist der Sinn des Lebens, beantworten, mit dem ich mache das Beste draus. Selbstverwirklichung. In unserer Zivilisation, wir leben in einer Gesellschaft, wo man jetzt nicht so tief nach der Sinnfrage sucht. Jeder sucht für sich den individuellen Sinn des Lebens. Für den einen ist es die Suche nach der großen Liebe des Lebens. Und zwar, manchmal bin ich nicht so ganz so sicher, was da geht. Einerseits sucht man danach, andererseits ist die kurzfristige Show heute auch wichtig. Hingabe und Treue, Verzicht für ein gemeinsames Leben, kommen da oft zu kurz, sondern da geht es darum, wie komme ich da gut dabei raus. Lebensabschnittspartner, was bringt es mir? Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Da geht es um Leistung. Ich bin was, wenn ich was leiste oder wenn ich was kann oder wenn ich was habe, und fühle uns dann besser als die anderen, wenn wir was geschaffen haben, wenn wir was geleistet haben, wenn wir zu den Top-Leuten gehören. Und wir wissen, in unserer Gesellschaft ist es ein Drama, dass nur der erste Platz zählt. Was ist mit dem 2., 3., 5., 6., 10.? Die Sportler wissen das, die haben alle hart dafür gekämpft. Und Leistung, was ist mit denen, die es nicht geschafft haben? Was machen wir mit Menschen, die es nicht zu so einer hohen Leistung gebracht haben, die vielleicht nicht das Startkapital haben oder nicht die Ressource? Und nicht zuletzt Party und Feste, Party, Wochenend. Ich meine, wenn man jung ist, wenn man älter ist, ist Wochenend schon noch wichtiger, wenn man denn eine Schicht schafft. Ein Ohr für die Schichtschaffer, gell, die am Wochenend schaffen müssen. Wir freuen uns doch oft aufs Wochenend, aber für die Schicht schaffen, die sagen, hey, ich habe dafür unter der Woche frei. Ja, ist auch gut. Regelmäßig Party zu machen, zu leben, mit auch viel mit übermäßigem Konsum von Alkohol und allem Mögliche. Denk jetzt gerade an die vergangene Party Halloween. Uns macht Bums, uns ist Weihnachten, uns macht Zack, uns ist Fasnacht und du kommst manchmal gar nicht mit, ja, was da alles so geht. Und diese Frage nach dem Sinn des Lebens, wo das Prinzip Selbstverwirklichung oben steht, haben wir unserem preußischen König Friedrich dem Großen zu verdanken. Der hat nämlich mal gesagt, und es wird meistens im Zusammenhang mit Religionsfreiheit genannt, dass er gesagt hat, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Meine, unsere Vorfahren haben auch davon profitiert, die verfolgt worden sind als Hugenotte und dann nach Preußen geflüchtet sind, weil hier durfte sie Christe sein. Aber hier, er bringt das Denken auf den Punkt, dass jeder selber sich frei die Meinung und Weltanschauung suchen kann und entscheide, was für ihn richtig ist. Es ist klar, dass so eine allgemeine Weltanschauung, jeder soll nach seiner Fassung selig werden, kein endgültiger Sinn des Lebens definiert und auch geben kann. Manchmal, wenn du so Gedanken machst, unter was für einer Lebensmotto steht denn unsere Zeit, das ist manchmal ganz spannend, sich ein paar Gedanken zu machen. Und definitiv steht sie unter dem Wahrheitsanspruch, dass er nicht absolut ist. Dass man sagt, wir leben in einer Zeit, da ist das wahr und richtig, was du für wahr und richtig hältst. Und man sagt, hey, Hauptsache stimmt für dich, passt für dich, machst passend für dich. Auf der einen Seite ist es positiv, dass verschiedene Weltanschauungen möglich sind, gleich richtig und gleichgültig sind. Thema Religionsfreiheit, Thema, dass wir mit unterschiedlichen Ansätzen leben dürfen. Aber die Frage ist, wenn alles gleichgültig ist, warum soll ich dann noch nach der Wahrheit suchen? Und wenn alles gleichgültig ist, wenn man es dann zusammenschreibt, ist die Frage, ist es gleichgültig, dass wir nach dem Sinn des Lebens suchen? Oder ist es egal, wie ich lebe und was ich tue? Und wir merken in unserer Zeit, obwohl es uns so gut geht, dass immer mehr die Solidaritätsgefühl verloren geht. Gehen wir in einen Fußballverein oder in eine politische Partei oder Wohltätigkeitsorganisationen, soziale Einrichtungen, Sportvereine, Kirche und so weiter. Alle jammern gleich. Sie sagen, sie finden immer weniger Mitarbeiter, die bereit sind, für die Ziele freiwillig ihre Freizeit zu opfern. Warum? Weil wir heute in unserer Gesellschaft fragen, was bringt es mir? Was bringt es mir, wenn ich meinen Urlaub opfer und ein Rangercamp mache? Also meine, die Mitarbeiter opfern hier ihren Urlaub, machen ein Rangercamp, schlafe zu wenig, ja, ihre Nerven werden strapaziert, stinken nach Feuer, Rauch und Schweiß. Aber ist ja egal, stinken dann alle. Aber Dusche gibt es auch, gell, habe ich gesehen diesmal. Ja, was bringt es mir? Und wenn du dir die Frage stellst, was bringt es mir, dann machst du es nicht. Aber wenn du einen Sinn hast im Leben, wenn du sagst, hey, ich weiß, wozu ich da bin, investierst in Kinder, dass sie was Cooles erleben, miteinander, mit Gott und selber auch vorwärts kommen, dann weißt du, hey, das Lebensmotto, was bringt's mir, das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Und das hat zur Folge, dass wichtige Dienstleistungen in unserer Gesellschaft in viele Bereiche zukünftig einfach fehlen. Und dass man sie teuer mit Geld bezahlen muss und wenn kein Geld da ist, wird es halt nicht gemacht. Denk an den Fußballverein, wo ein Trainer mit der Bube übt, Teamgeist, Fairness, Durchhalt, auch wenn man am Verlierer ist, weiterkämpfen, mutig sein, den Sieg zusammenfeiern, die Niederlage zusammenfeiern. Ja. Es bleibt hier die Frage, Selbstverwirklichung als individuelle Suche nach Sinn in unserer Gesellschaft. Jeder Mensch hat die Freiheit, das zu tun, was ihm Spaß macht. Bist du froh, dass dein Hobby nicht vorgeschrieben ist? Ich schon, ne? Sonst müsste ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas machen. Hökler oder so, ja. Bei mir war immer das Problem, ich habe wegen Schweißgriffel, gell? Und in der Handarbeit, Mensch, war das ein Krampf. Die Wulle ist einfach nicht gelaufen, die hat immer quietscht, ja. Und meine Stricksache, die waren so hart und eng, die konnte ich noch gar nicht anziehen. Also so mal ein kleines Geplauder aus der Handarbeit. Für mich war es immer ein Kraus. Und andere, die haben die schönste Sache gemacht, ja. Also, wir sind ja froh, dass wir hier auch frei sind. In unserer Zivilisation die Errungenschaft von Berufswahl, freie Berufswahl, freie Partnerwahl, dass nicht dein Vater oder deine Mutter oder dein Urgroßvater die Frau für dich raussucht, sondern dass du jemand selber suchen darfst. Das ist ein großes Geschenk. Aber wir merken, dass Selbstverwirklichung ohne Richtlinie, ohne Orientierung in die Orientierungslosigkeit führt und viele Menschen auch einsam und unglücklich macht. Denn wenn es nur um die Selbstverwirklichung geht, dann wer bleibt denn da noch übrig? Vier Leute. Ich, mich, meiner, mir. Wir vier bleiben dann noch übrig. Und das kann manchmal ganz schön einsam sein. Wenn wir dann darauf schauen. Und deshalb ist die Frage, kann das Thema Selbstverwirklichung, das Durchhalten, entspricht es der Wirklichkeit des menschlichen Lebens, das eingebettet sein soll in Familie, in ein Dorf, in eine Gesellschaft, die zusammenhält, in die ganze Welt? Kann das sein? Also dieses Prinzip, hol raus, was geht, Hauptsache es passt für dich, ist zum Scheitern verurteilt. Warum denn? Wir wissen, eine Familie kann nicht auf der Grundlage von Selbstverwirklichung aufgebaut werden. Warum? Weil das Schwächere immer angewiesen ist auf den Schutz und auf die Versorgung des Stärkeren. Wir sehen es, wenn man so kleine Kinder lässt, sieht, können wir hilflos auf die Welt. Die sind darauf angewiesen, dass die Mama und der Papa ihre Zeit opfern, ihre Nächte opfern, ja, dann es was zum Essen gibt, wenn sie Hunger haben. Und dann gewickelt wird, wenn es stinkt. Und nicht erst 5 Stunden später, wenn der Popo wund ist. Ne? Also, wir brauchen das. Jeder ist mal schwach. Am Anfang des Lebens, manchmal auch in der Mitte und spätestens am Ende auch. Lebe mir vom Gebe und vom Nehme. Saat und Ernte, investiere und empfange. Das Gleiche gilt für die Dorfgemeinschaft. Eine Dorfgemeinschaft oder eine Wohngegend, die lebt davon, dass man aufeinander achtet, aufeinander schaut. Ich fand es spannend, jetzt in der Zeitung, Hinweis zum Thema dunkle Jahreszeit, die beste Absicherung gegen Einbruch. Weißt du, was die ist? Nachbarschaft. Der Nachbar, dass man sich kennt, dass man aufeinander schaut und dass man miteinander redet und dass man kommuniziert. Man sagt, hey, hinter bei deiner Veranda steigt gerade einer ein, hol mal die Bratpfanne. Ja. WhatsApp. Ja, manchmal hilft auch WhatsApp, ja. Und ich sage dir, eine Bratpfanne, je nachdem wie schwer die ist, das kann ganz schön mühsam sein, wenn du sie abkriegst. Und genauso ist es mit dem Zusammenleben der Völker und dieser Welt. Wir sehen ja die aktuelle Diskussion, Thema Klimawandel, Umweltschutz. Jetzt spricht man schon vom Green Big Deal. Was kann ich da, was können wir mit dem Grünen denn alles verdienen? Das stellt die Frage, kann es funktionieren, dass wenig reiche und mächtige Menschen der Erde, da gehören wir dazu, alle Ressourcen nach Beliebe verbrauchen, wie sie gerade lustig sind, sich selbst verwirkliche und im Ergebnis Luft, Meer, Wasser und so weiter ersticke und vergifte und zumülle und die Lebensgrundlage der Menschen auf der Erde zerstöre, nach dem Motto, Hauptsache stimmt für mich. Kann das sein? Kann das der Sinn unseres Lebens sein? Und wir wissen, nur wenn die Starken bereit sind, auf die Schwache Rücksicht zu nehmen, kann sich das Leben des Einzelnen und des auch der Gemeinschaft, der Weltgemeinschaft entwickeln. Und da sind wir froh für die Ranger. Wer weiß das Ranger-Motto? Daumen auf den kleinen Finger. Der Starke schützt den Schwachen. Super. Das lernen sie die Kinder mit den Pfadis. Sagen, hey, ein Motto ist, schau, wenn du stark bist, guck auf die Schwache. Und wenn du schwach bist, darfst du dich darauf verlassen, dass einer von uns dich schützt und mitschleppt. Das ist doch cool. Und wir sind froh für die Rangerarbeit. Und wir danken euch, dass ihr euch investiert in Kinder, dass sie das Leben lernen. Also wir merken, der letztendliche Sinn im Leben, für unser Leben zu sagen, ich hole raus, was geht. Wir haben eine Willensfreiheit, das ist schön. Und es ist wunderbar, dass wir uns selber entscheiden können. Und so können wir uns auch entscheiden, nach der Frage des Sinn des Lebens zu suchen und uns nicht zufrieden zu geben mit dem Denken, dem allgemeinen Denken. Das heißt nicht, dass es keinen letztendlich tieferen Sinn gibt, wenn die Gesellschaft uns keine bietet. Wir haben den freien Willen und können weiter suchen, weiter dran sein und hier auch einen guten Ansatz finden, indem wir auch nach der Bibelfrage. Und ich freue mich heute Morgen, dass der Moritz mit dabei ist und wir hören einen spannenden Lebensbericht von Moritz. Ich freue mich drauf. Moritz, komm.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin der Moritz Franz. Ich bin verheiratet mit meiner lieben Frau Verena, habe 2 große, großartige Kinder, die Miri und die Lena. Jetzt habe ich gerade gemerkt, man wird älter. Mit meiner Brille ist mittlerweile in die Nähe ein bisschen schwierig. Ich habe da noch eine extra Brille, die habe ich nicht dabei, aber es wird gehen. Näher ran, okay. Ich war 15 oder 16 Jahre alt, als ich mich immer öfter gefragt habe, was soll denn das ganze Leben eigentlich? Kind sein, Schulabschluss machen, Ausbildung, vielleicht auch Studium. Dann der typische schwäbische Lebenswandel, weil meine Eltern sind Schwaben, scharfe Häusle bauen und irgendwann in Rente gehen und dann aufs Ende warten. Und so habe ich das halt beobachtet als Jugendlicher, so wird es in der Gesellschaft gemacht. Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich? Und dann kamen so in mir die Fragen auf, warum bin ich denn hier? Warum lebe ich? Gibt es mehr? Und was ist denn wirklich der Sinn des Lebens? Ich bin in einem ganz gutbürgerlichen Haushalt aufgewachsen. Meine Eltern haben sich super um uns gekümmert und immer bemüht um uns. Ich habe zwei ältere Brüder. Und wir lebten wirklich in einem guten, behüteten Zuhause. Mein Vater ist im Alter von 40 schwer erkrankt an MS. Aber ja, er hat wirklich auch Segen erfahren und durfte weiterarbeiten bis zur Rente und für seine Family sorgen. Außer dass wir nicht wirklich in Urlaub gehen konnten, hat es uns wirklich an nichts gefehlt daheim. Bei uns wurde vor dem Essen gebetet und vor dem Zu-Bett-Gehen, das waren aber eher so Standardgebete. Und an Festen wie Ostern und Weihnachten sind wir zur Kirche gegangen, in die evangelische Landeskirche. Mein ältester Bruder, der hat sich, als er im späteren Jugendalter war, immer mehr auch mit dem Glauben beschäftigt. Und der ging jede Woche in Hauskreis und ich habe das als 12-Jähriger so am Rande mitbekommen und einfach Notiz genommen davon. Mit 14 bin ich konfirmiert worden, landeskirchlich. Wir hatten einen super lieben älteren Pfarrer und der hat uns die landeskirchlichen Glaubensgrundlagen des christlichen Glaubens weitergegeben und uns da auch super unterwiesen. Und ich habe da mal schon gespürt, dass das ernst ist, dass das nicht einfach Konfirmation wegen des Geldes ist, wie es ja viele Jugendliche heutzutage machen, sondern ich habe gemerkt, da geht es um was. Da gab es dann später auch einen Hauskreis in der Landeskirche, einen Jugendkreis in der Landeskirche und da bin ich dann auch jede Woche hingegangen. Es wurde so ein fester Programmpunkt kommt in meinem Wochenleben. Dann ging das so los, man ist in dem typischen Alter im Schulumfeld, fingen viele an, sich abends zu treffen und zu rauchen und zu trinken und Party zu machen. So all die Dinge, die der Steffen auch gerade erwähnt hat, die gingen da so los. Und andere waren die totalen Sportskanonen, die waren fünfmal die Woche im Training. Mein Bruder gehörte dazu, der war Zehnkämpfer, der konnte 2,2 Meter hochspringen. Der war so der richtige Leistungssportler-Typ. Aber ging es, ich habe dann auch für mich gefragt, ist das Party machen oder irgendwelchen Hobbys nachgehen, war es das für mich, brauche ich das? Oder muss ich ein Hobby haben, irgendeinen Verein haben? Ich habe es dann mal mit dem Sport probiert, aber das war nichts, das habe ich dann schnell wieder bleiben lassen. Also Erfolg hat anders ausgesehen. Ich habe auch viele materielle Wünsche gehabt, wie es so bei vielen jungen Leuten einfach ist. Ich habe mir einen PC gewünscht. Das war damals nicht so, dass in jedem Kinderzimmer ein Fernseher und ein PC steht, sondern das war damals was Besonderes. Habe das dann auch bekommen, war auch super die ersten 14 Tage. Und irgendwann merkt man, habe ich jetzt. Aber das Glück war vielleicht nur kurz, wenn überhaupt gestiegen. Und irgendwann hat sich dann auch die alte Lehre wieder eingestellt. Habe ich mich gefragt, brauche ich einen Beruf, wo ich Gas geben kann, Karriere machen kann? Wird mir das denn Sinn geben? Die Lehre ist geblieben und ich habe versucht, so die Lebensfragen zu beantworten, so nach meinem Stil, aber die Lehre blieb. Ich bin dann auch schon länger in dem Jugendkreis gewesen und habe auch meine Bibel zur Seite gelegt gehabt. Und das war für mich alles zu oberflächlich. Ich hatte aber immer noch Kontakt mit den Leuten von damals und einer war echt hartnäckig, zu meinem heutigen Segen. Und der war wirklich an mir dran und hat mich irgendwann mal am Abend gefragt, als wir zusammensaßen, was ist denn los mit deinem Glauben? Ist das was für dich? Und du weißt doch alles. Und wie ist denn das bei dir? Und Gott hat mich an dem Abend, hat er mich berührt und ich habe wirklich gewusst, ich muss jetzt was machen und habe an dem Abend mein Leben Jesus übergeben. Das war im Sommer 1988 Und ich habe die Entscheidung getroffen für ihn, habe gedacht, so, das teste ich jetzt, das probiere ich jetzt aus. Und bei vielen, die ich kenne, hat er die Entscheidung für Jesus, da hat es bumm gemacht und da war alles Mögliche anders. War bei mir nicht so. Es hat langsam so sich eher entwickelt. Aber ich habe gemerkt, dass Jesus mein Vater, mein Freund geworden ist. Und ich habe zuallererst gemerkt, dass er an meinem Charakter, an meinen Einstellungen gearbeitet hat und dass er mir die Gewissheit ins Herz gegeben hat, hey, du bist geliebt, du bist gewollt. Ich habe gemerkt, ich bin ein Kind Gottes geworden. Und das Wichtigste war, Schuldgefühle waren weg. Meine Schuld ist getilgt, das ist alles weg. Und er hat angefangen, auch mein Gewissen zu schärfen und mir die Gabe gegeben, zu unterscheiden, was ist denn gut und was ist nicht gut. Ich glaube, das fehlt heute in der Gesellschaft auch komplett oder oft. Und da waren die Antworten dann auf meine Sinnfragen, die ich ja gesucht habe. Und ich habe heute eine komplett andere Sichtweise auf die Dinge des Lebens wie früher. Und meine Prioritäten, die haben sich wirklich komplett verschoben. Und ich habe gemerkt, hey, ich darf materielle Güter haben, ich darf mich daran freuen, ich darf sie benutzen. Aber sie sollen nicht mein Leben bestimmen, es soll nicht mein Herz dranhängen. Wir haben vor 20 Jahren ein Haus bauen dürfen, das ist super, da freuen wir uns. Da wohnen wir auch gern, aber das ist jetzt nicht die erste Priorität und die erste Stelle in meinem Leben, sondern die gehört Jesus. Da gibt es auch passende Bibelstellen in Jakobus 1, Vers 17, dass die guten Gaben von ihm kommen und dass er uns die Dinge gibt. Also ich darf wissen, es ist alles von ihm. Ich darf auch seit 25 Jahren mit meiner lieben Frau verheiratet sein und Gott hat wirklich mitgetragen und mitgeholfen, auch in unserer Ehe. Ist ja alles immer nicht immer eitel Sonnenschein. Es gibt auch schwierige Zeiten. Aber er hat geholfen und durchgetragen. Und wir haben zwei super Kinder, die auch mit Jesus auf dem Weg sind. Da sind wir echt glücklich drüber. Und Thema Karriere und Beruf. Ich darf meinen Beruf ausleben und darf da auch Gas geben und darf mich einbringen. Ich bin Filialleiter von einer großen Sparkassenfiliale. Aber ich darf trotzdem wissen, dass Jesus die Priorität eins ist und dass er mir die Kraft gibt, dass ich das alles machen kann und dass ich arbeiten kann und dass ich Gas geben kann. Wenn ich die Kraft nicht hätte und auch die Fähigkeiten und Talente, die er mir gegeben hätte, dann könnte ich es auch nicht machen letztendlich. Insofern, alles kommt von ihm und ich darf es einsetzen. Und da habe ich dann auch ein Umdenken erfahren, wie ich meine Ressourcen, all das, was ich ja von ihm habe, wie ich das auch einsetzen darf. Da gibt es auch eine schöne Stelle im 2. Korinther 9, 6 und 7. Ich habe es von ihm empfangen und ich darf alles von ihm kriegen und ich darf es dann natürlich auch wieder für ihn einsetzen und ja, zu seinem Wohl. Ja, und aufgrund dessen, dass mein älterer Bruder und ich dann mit Jesus gegangen sind, haben dann auch meine Eltern angefangen nachzufragen. Und ich darf wissen, dass mein Vater, der schon 2005 gestorben ist, dass ich weiß, dass er seinen Frieden mit Gott gefunden hat. Das ist mir auch extrem wichtig. Und jetzt ist es einfach so, dass in der Quintessenz ich mir heute die Fragen stelle, wenn ich rückblicke, was wäre denn passiert, wenn sich Gott mir nicht offenbart hätte, wenn ich nicht Ja gesagt hätte, wenn ich ihn nicht gefunden hätte. Wo wäre ich denn dann? Was wäre denn dann passiert in meinem Leben? Man könnte sagen, dass wahrscheinlich einiges scheps gelaufen wäre. Welche Wege wäre ich denn gegangen? Was hätte ich denn alles ausprobiert, was ich glücklicherweise nicht ausprobiert habe? Wäre ich oder wären andere dabei zu Schaden gekommen? Und wo würde ich denn heute stehen? Wahrscheinlich nicht hier oben. Ich bin Gott wirklich unendlich dankbar für den Schritt im Sommer 1988. Gott ist gut. Amen.
Vielen herzlichen Dank, Moritz. Das ist schön, wenn man so mal in Leben reinschauen kann, wenn es so einen Lebensbericht gibt und jeder Weg ist persönlich, jeder Weg ist ein besonderer Weg. Vielen Dank, Moritz, mit dem Mut, den du uns gemacht hast, damit weiter zu suchen, nicht aufzugeben, dran zu bleiben und auch bei Gott eine Antwort zu suchen. Die Bibel gibt uns einen starken Vers, und zwar hier sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Johannes 14, Vers 6. Wenn Jesus für unser Leben der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann kennt er ohne Zweifel auch den Sinn unseres Lebens. Und wenn einer sagt, hey, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, dann hätte er auch die Antwort, warum bin ich hier, für was lebe ich, wo gehe ich hin und was soll ich machen in der Zeit? Er sagt weiter im zweiten Vers, nämlich hier, wo der Johannes 17, Vers 3 schon unter dem roten Balken die Stelleangabe verschwunden, aber das macht nichts. Hier sagt Jesus, und genau darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das sind starke Worte. Das Leben, das ewige Leben. Die Bibel sieht den Sinn des Lebens darin, dass wir Gott und Jesus Christus erkennen und kennenlernen. Warum? Weil es macht Sinn. Ich meine, jeder, der kreativ ist, jeder, der töpfert oder konstruiert oder der was macht, der weiß, wenn du den Sinn des Erschaffenen erkennen willst, dann musst du ihn fragen, der es gemacht hat. Für was habe ich das gemacht? Und so ist bei Gott. Gott ist unser Schöpfer. Also, wir können Gott erkennen. Das ist möglich, sagt die Bibelstelle auch andersrum, wenn man es umdreht. Es ist möglich, Gott zu erkennen. Und die Bibel sagt, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes, dass dadurch eine Beziehung zu Gott möglich ist. Mal so ein paar Gedanken, warum oder worin können wir Gott erkennen? Jetzt hängt's. Drückst du mal? Dankeschön. Wir können Gott erkennen durch die Wunder in der Schöpfung und des Lebens. Geh mal raus in den Wald. Ich meine, ihr wisst, das kommt halt immer wieder, die Begeisterung für den Wald kommt bei mir immer wieder. Warum? Weil ich bin Wälder, gell? Also, Wald und Wälder. Aber dieses Jahr war es ganz krass jetzt im Herbst. Wenn du jetzt in den Wald gegangen bist, das Moos war so saftig und kräftig, das hätte geleuchtet, selbst wenn es schon dunkel geworden ist. Ich habe sogar geschafft, mit dem Handy ein Bild im Dunkeln vom leuchtenden Moos zu machen. Ist der Hammer. Wenn du hineinschaust, einen Spaziergang machst und du guckst ins Gesicht von Menschen, vom Kind, von Blumen, von Tieren, von der Natur, dann sehen wir Gottes Güte, seine unendliche Schöpferkraft. Hier sagt Römer 1, Vers 20, ist erkennbar in der Schöpfung. Hier heißt, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Also geh mal raus, beobachte die Schöpfung, schau mal, was es alles gibt und dann wirst du erstaunt sein. Und du wirst dir die Frage stellen, wer hat sich das ausgedacht? Wie kam er auf so viel geniale Farbe? Wie kommt es, dass es so geniale Lebensmittel, verschiedene Sachen gibt? Ne? Könnt ihr, also für mich wäre es eine Katastrophe, wenn es nur Kartoffeln gäbe. Ne? Aber nee, es gibt auch Reis. Und andere sagen, hey, wunderbar, wenn es nur Kartoffeln gibt. Ne? Du siehst mal, wie vielfältig Gott ist. Deshalb findest du auch unter den Forschern, viele Forscher glauben an Gott. Warum? Weil sie, wenn sie in die Details forschen, merken sie, da steckt was Geniales dahinter. Und je länger wir forschen, wir Menschen, und wir forschen ja unglaublich und fördern jeden Tag brutale Menge an Wissen hervor und es gibt kein Ende. Und wenn man hineinguckt, weiß man, dass man nichts weiß, ne? Wenn man mal genauer hinguckt, dann stelle sich neue Frage. Also wir finden, in der Schöpfung können wir Gott erkennen, sagt die Bibel. Wir können Gott erkennen durch das Gewisse des Menschen habe und den Sinn für Gerechtigkeit. In alle Völker und Kulturen gibt es einen Sinn für Gerechtigkeit. Gibt es entsprechende Gesetze, Richter, Gerichte, Prozesse, irgendwas. Und wenn es irgendwo ganz mitten im Dschungel ist, irgendein Dorfälteste, der für Recht und Ordnung sorgt. Jeder Mensch kennt das Thema und das Problem des schlechten Gewissens, wenn man etwas zu Unrecht gemacht hat. Und manche Menschen sagen, das ist ja anerzogen. Aber wisse, wenn wir, dass die Menschen Gewisse haben. Offensichtlich fühlt sich der Mensch gegenüber auch einer höheren Instanz verantwortlich. Die Bibel sagt, dass das Empfinden hier in Römer 2, Vers 15 in unser Herz gesetzt ist. Durch ihr Handeln beweisen sie, dass die Forderungen des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben sind. Das wird ihnen durch ihr Gewissen und auch durch ihre Gedanken bestätigt, die sie entweder anklagen oder freisprechen. Das ist eine gute Sache. Ne? Die Bibel sagt es. Hey, Gott hat es in unser Herz gelegt und unser Gewissen spricht zu uns. Und darin können wir Gott erkennen, dass er uns geschaffen hat. Wir können Gott erkennen durch die Sehnsucht der Menschen nach Religiösem zu aller Zeit und in alle Kulturen. Wenn du anfängst mal zu reisen und die Kulturen zu untersuchen, und das machen ja viele Menschen mit Leidenschaft, dann gibt es unendlich viele Beweise in jeder Zeitepoche. Und Paulus, der damals bei der Athener war, der hat es auch schon erkannt und war hier ja ein sehr gelehrter Mensch und war unterwegs. Und er hat zu der Athener Folgendes gesagt. Hier steht, da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopag versammelt waren und rief, Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr sehr religiös seid. Und zwar, wir haben es heute Morgen in der Andacht gerade den Vers gehabt, die haben so viel Götter, Tempel gehabt und Altäre. Unglaublich, er war total geschockt, der Paulus. Und dann haben sie einen Altar gehabt, dem unbekannten Gott, dass sie auch keine vergessen. Und der Paulus sagt, diesen unbekannten Gott verkündige ich euch, den kenne ich. Also wir sehen hier, der Mensch ist unheilbar religiös, auf der Suche nach dem Übersinnlichen, auf der Suche nach Sinn. Und hier mal ein paar Beispiele an der Wand, die davon sprechen. Es gibt unzählige Belege für die Verehrung übernatürlicher Mächte in alle Epochen. Und die Meinung aufgeklärter Gelehrter, dass die Religiosität mit der Bildung aufhört, hätte sich nicht bestätigt. Denn heute in unserer Gesellschaft, und in den Medien und überall ist die Suche, die Esoterik, die Frage nach dem Sinn ganz vorne dabei. Damit wird auch viel Geld gemacht. Und hätte sich nicht bestätigt, dass die Menschen, je gebildeter sie werden, nicht mehr auf der Suche sind nach Gott. Wir können Gott erkennen durch die Geschichte, auch des Christentums. Wenn wir uns Gedanken machen darüber, dann wird interessant der Bibelvers, wo Jesus sagt, die rettende Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündigt werden, damit alle Völker sie hören, dann erst wird das Ende kommen. Matthäus 24, Vers 14. Und wir sehen, wenn wir in Rom das Kolosseum anschauen, die Steine des Altertums und hier auch das Kreuz, das da mitten drin steht. Damals die erste Christen im Römischen Reich, die waren verfolgt, 10 blutige Christenverfolgungen waren im alten Rom. Und die Frage, oder das Spannende ist, die Christen haben die Römer nicht besiegt durch Waffengewalt oder das Römische Reich, sondern durch ihre Hingabe, durch ihre Demut, ihre Opferbereitschaft und ihre Liebe zu Gott. Und das ganze Evangelium, das Evangelium hat sich auf die ganze Welt verbreitet. Damals war das Erkennungszeichen der Fisch. Manche kennen das. Wenn da Autos rumfahren mit Fisch hinten drauf, dann ist das ziemlich sicher nicht der Anglerverein oder oftmals, ja. Und es kommt oft vor der ersten Christen in Rom, wenn die sich versteckt haben, ihr Zeichen war der Fisch. Und es sind die griechischen Buchstaben für Ichthys. Und das ist ihr Bekenntnis gewesen. Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter. Und so hat sich das Evangelium von Jerusalem aus dem Römischen Reich raus auf der ganzen Welt verbreitet. Und heute kannst du in ein Flugzeug steigen, egal wo du hinfliegst auf der Erde. Überall findest du Christen, kirchliche Gemeinde, Versammlungen, wo Menschen Jesus gefunden haben und das Evangelium Menschenleben verändert hat. Wir können natürlich Gott erkennen durch Jesus, die Geburt, das Leben, der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. In 1. Korinther 15, Vers 3 bis 4 steht, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Wir wissen, Jesus hätte eine Vollmacht gehabt, zu predigen und den Menschen zu dienen, wie niemand anders in der Weltgeschichte. Niemand hätte solche Wunder getan, wie Jesus. Sein Leiden, sein Sterben für unsere Schuld, seine Auferstehung am dritten Tag, spreche zu uns. Gott hat durch ihn gesprochen, sagt Hebräer 1, Vers 1 bis 4. Er, Jesus, ist die höchste Autorität im Himmel und auf der Erde. Er ist der Einzige, der zu Recht behauptet, Gottes Sohn zu sein. Kein anderer Mensch ist von den Toten auferstanden. Jesus ist von den Toten auferstanden. Wir wissen dann auch, dass er vieles gewirkt hat. Die Propheten sprechen schon von Jesus. Und zwar das Kommen von einem Erlöser ist schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte bei Adam und Eva vorausgesagt, dass er uns erlösen wird im 1. Mose 3, Vers 15. In Micha steht im Prophet Micha, dass Jesus in Bethlehem zur Welt kommt, der Retter. In Jesaja 53 steht, dass er leiden wird, sterbe stellvertretend für uns Menschen. Und im Psalm 16, Vers 10, Daniel 7, Vers 10 und viele weitere Stellen steht auch, dass er auferstehen wird, dass er nicht im Grab bleibt und ein ewiger, gerechter König sein wird und sein Reich für immer besteht. Ein schönes Zeugnis ist auch das, als Johannes, der Täufer, Jesus taufte und der Heilige Geist sichtbar in einer Gestalt von einer Taube vom Himmel kam. Da lesen wir in Matthäus 3, Vers 17, da kam eine Stimme vom Himmel und sprach, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Jesus hat eine einzigartige Vollmacht, haben wir es gerade eben schon gehabt. Denkt dran an die Auferstehung vom Lazarus, wo er ins Grab ruft, Jesus sagt, Lazarus, komm raus, und alle haben gesagt, tu es nicht, das kommt nicht gut, der ist schon verwest, ja. Und Jesus sagt, Lazarus, komm raus, und er kommt raus und wird von den Toten auferweckt. Und wenn wir an die letzte 12 Stunden denken von Jesus, als er ausgepeitscht wurde, als er am Kreuz hing, seine Leidenschaft für Menschen, seine unglaubliche Einstellung, seine Bereitschaft, die Schuld, die Sünde, die Krankheit der Welt auf sich zu nehmen und dabei noch an den Verbrecher an seiner rechten und linken Seite zu denken, unglaublich. Und es zeigt uns ganz klar, Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Er ist der Erlöser. Nach der Kreuzigung haben die Römer und die Juden alles unternommen, um seinen Leichnam zu bewachen. Wir wissen es von der Ostergeschichte. Stein versiegelt, römische Soldaten hin. Jesus ist nicht bewachbar durch Soldaten und Stein. Den denkt, es ist ein Mensch. Nee, Jesus ist auferstanden. Wir feiern das an Ostern. Er ist auferstanden am dritten Tag von den Toten. Die Jünger haben es bezeugt und erzählt um jeden Preis. Wenn es ein Märchen wäre, wer würde für ein Märchen sterben? Niemand. Die Jünger wussten, Jesus ist auferstanden. Ich habe es selber gesehen, ich habe es selber erlebt. Und so führt das auch nach Pfingsten mit der Ausgießung vom Heiligen Geist zur Gründung der größten und wichtigsten Bewegung der Menschheit, nämlich der Gemeinde von Jesus Christus auf der Erde. Menschen, die ihm vertraue, ihm nachfolge, und es ist weltumspannend. Das hängt nicht an irgendeiner Denomination, sondern daran, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus die Gemeinde gegründet hat und dass wir zu ihm gehören dürfen. Die Auferstehung zeigt uns seine Worte von Jesus, seine Wunder, sein Tod, seine Auferstehung, sein Wirken bis heute. Zeigt uns das, was wir hier in Hebräer lesen. Gott hat durch ihn gesprochen. Er ist der Herr im Himmel und auf der Erde. Das ist was Wunderbares. Wir haben es in der Hand. Noch ist Gnadezeit, auch in der Suche nach dem Sinn des Lebens, hier bei Gott anzuklopfen, zu sagen, hey, wenn du der Schöpfer bist, wenn du für mich am Kreuz gestorben bist, wenn du mich erlöst hast, wenn du mich liebst, wenn du mit mir leben willst, wenn du eine höhere Bestimmung für mich hast, als nur hier auf der Erde meine Zeit abzusitzen und vielleicht im Beruf meine Berufung zu finden. Der Luther hat das ja schön gemacht, ne? Beruf, Berufung, Gottesdienst. Ja, sicher, wir dürfen darin leben. Aber die Frage ist, auf die Antwort, was ist der Sinn meines Lebens, gibt uns der Glaube an Jesus eine klare und auch eine wunderbare Antwort. Er sagt, ich habe dich geschaffen, du bist mein Kind. Ich möchte mit dir leben, ich möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Gott möchte als Schöpfer mit uns leben. Woher komme ich? Ich bin gewollt von Gott. Gott selber ist der Vater, der sich nach der Beziehung mit mir sehnt. Darum beten wir auch, unser Vater im Himmel. Wohin gehe ich? Was kommt nach dem Tod? Es ist nicht vorbei, sagt uns die Bibel. Es geht weiter. Nach dem Tod kommt zwar das Gericht, wenn wir für unser Leben die Herrschaft von Jesus angenommen haben, steht im Hebräer, haben wir Vergebung der Sünde. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Uns ist vergeben. Jesus selber wird der Richter sein, der Menschen. Und unser Leben steht in seiner Hand. Wir dürfen für immer und ewig mit ihm leben. Was soll ich denn jetzt machen hier auf der Erde? Dass es nicht langweilig wird. Sinn. Bestimmung. Wir können tatsächlich Gott erkennen. Wir können uns entscheiden, ihm unser Leben anzuvertrauen. In der persönlichen Beziehung zu Gott Sinn unseres Lebens finden und in unserer Berufung leben. Epheser 2, Vers 10 sagt, Gott hat uns Gabe gegeben und vorbereitete Werke, die nur wir tun können. Und ich finde es spannend, wie die Veränderung des Denkens auch über das Arbeiten stattgefunden hat durch die Reformation, indem der Luther gesagt hat, das, was du tust, was du arbeitest, kann Berufung sein. Deshalb heißt es Beruf. Und darin zu leben, etwas zu tun, etwas zu arbeiten, mit deiner Gabe, ist Gottesdienst. Das war ein ganz anderes Denken. Und so dürfen wir auch hier sagen, in der Zeit, die ich hier auf der Erde bin, ich möchte für Gott leben, ich möchte schauen, was hätte er mir für Gabe gegeben, ich möchte es einsetzen. Und merkt ihr was? Thema Selbstverwirklichung. Ich darf meine Gabe einsetzen, aber nicht für mich selber, sondern weil Gott sie mir gegeben hat, zum Wohl der Gemeinschaft. Und ich habe auch selber was davon, nämlich, man weiß, wenn man in seine Gabe lebt, wird man froh. Wir sind jetzt so ziemlich am Ende angekommen. Und wenn du sagst, ja, das hat mich berührt, ja, ich möchte Gott kennenlernen, ja, ich möchte auch mal mit dem ersten Gebet versuchen, einen Schritt auf Gott zuzugehen, dann habe ich heute ein Gebet dabei. Und so kann man, wenn man möchte, kann man hier mit diesem Gebet ausdrücken, dass man Gott näher kommen will, dass man ihn kennenlernen will und auch möchte, dass er ins Leben tritt. Und ich lese es mal vor. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Das ist ein gutes Gebet. Und wenn das dein Verlangen ist, wenn du sagst, hey, das möchte ich beten, das hat mich angesprochen. Ich möchte einfach auf der Suche Gott begegnen. Ich möchte auch diese Suche, wie es der Moritz gesagt hat, mal einen Knopf drauf machen und sagen, hey, ich probiere das aus, mit Gott zu leben, dass er in mein Leben kommt. Dann möchten wir jetzt aufstehen, das gemeinsam beten. Wenn du möchtest, darfst du laut oder leise mitbeten und es von Herzen tun. Und wir beten gemeinsam. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Ja, danke, Vater, dass du lebendig bist, dass du erfahrbar bist, dass du uns geschaffen hast und dass wir deine Kinder sein dürfen. Wir danken dir, dass wir in der Suche und in dem Frage in unserem tiefen Innere auch auf dich stoßen und dich überall erkennen können, immer wieder dir begegnen. Und Herr, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, durch die Bibel, durch Menschen, durch die Natur, immer wieder zu uns sprichst. Und Herr, wir danken dir, dass du erfahrbar bist, dass du kein toter Gott bist, dass du nicht Religion bist, sondern der Schöpfer. Und wir preise dich und danke dir auch für die gute Zeit, dass wir dein Wort hören dürfen, dass wir in der Freiheit leben dürfen, um dein Wort zu lesen, uns zu versammeln, auch Gottesdienst zu feiern. Wir brauchen dein Segen, dein Wirken in unserem Leben. Amen. Amen. Ich möchte euch einladen. Wir haben nach dem Gottesdienst immer die Möglichkeit für ein Gebet. Wenn du einen Gebetswunsch hast, hier am Kreuz steht nachher das Gebetsteam, da kann man hingehen, seine Anliege für dich beten lassen, wenn es dich angesprochen hat. Ich werde hinten stehen an der Tür, wo es rausgeht, für Möglichkeit zum Gespräch. Dort gibt es auch eine Bibel. Wenn du noch keine Bibel hast, dann würde ich dir gerne eine schenken, eine kleine Widmung reinschreiben. Mach Gebrauch davon. Ein Willkommenspaket ist noch dort. Dort gibt es auch einen Platz zur Vertiefung von dem Thema zur Nacharbeit, wenn du das möchtest. Schau einfach vorbei, ich würde mich freuen. Und möchte euch einladen zum nächsten Thema, das Geschenk Gottes entdecke. Sei dabei. Dankeschön.
Yes, vielen Dank.